Heute ist Pfingsten, ne?
Ich wünsche euch frohe und gesegnete Weihnacht. Martin, kein Rebell, kein Widerspruch. Wirfen wir da nicht was durcheinander. Was hat Weihnachten und Pfingsten gemeinsam? Wie bitte? Kommen, genau, kommen. Jesus ist an dem, oder daran denken wir, wenn wir Weihnachten feiern. Und Pfingsten, wer ist da gekommen? Der Heilige Geist. Beides Personen unserer dreieinigen Gottheit. Beides Ereignisse, an denen Gott auf diese Erde kommt, die Erde besucht und sich dem Menschen zuwendet. Und trotzdem gibt es einige Unterschiede. Nicht, dass es nur unterschiedliche Personen sind, die kommen, sondern wir werden sicher gleich noch einiges dazu sehen. Ich möchte zu Anfang ein paar Verse aus der Pfingstgeschichte lesen. Ich nehme nur einige heraus, weil die Zeit doch auch schon ein bisschen vorgeschritten ist. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, wunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Und dann ab Vers 16, da redet Petrus und sagt: Dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen, und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Beim Lesen der Verse merkt man schon gewaltige Unterschiede zur Weihnachtsgeschichte, oder? Da ist nichts mit Hirten und Krippe und das, was man so schön in Weihnachtsspielen darstellen kann. Und trotzdem ist es eine elementare Begebenheit. Ein elementares Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes. Gott besucht in seinem Geist diese Erde. Während der Jesus in einen Stall hineingeboren wird, nimmt der Heilige Geist Besitz von Menschen. Er liegt nicht in einer Krippe, sondern er zieht ein in Herzen von Menschen. Dieses Ereignis ist nicht losgelöst aus dem gesamten Heilsplan Gottes. Und wenn wir in den Heilsplan Gottes schauen, vom Alten Testament her, dann wird uns ein wenig deutlich, welch eine Bedeutung dieses Pfingstereignis hat. Ich möchte meine Predigt in drei Abschnitte teilen und natürlich den Schluss. Das erste ist, einfach mal die Bedeutung von Pfingsten kurz rauszustellen, indem wir ins Alte Testament schauen. Dann über die Wirkungen des Geistes in den Menschen, in denen er wohnt, nachdenken. Und dann auch über die Wirkungen, die er für die ganze Welt hat, indem dass er in Menschen wohnt. Beim Lesen des Textes habe ich ja zwei Abschnitte gelesen. Einmal die Geschichte, wie der Heilige Geist auf Menschen fällt. Da lesen wir vom brausenden Sturmwind, von Feuerflammen, von Weissagungen, von Reden in fremden Sprachen. Einfach Menschen, die früher einfache Fischer waren, einfache Leute, können plötzlich Fremdsprachen und verkünden die großen Taten Gottes. Und der zweite Abschnitt, da begründet Petrus dieses Ereignis mit dem Alten Testament und er zitiert Verse aus Joel und sagt, das ist das, was Gott dort gemeint hat. Die ganze Bibel bildet eine Einheit. Gottes Handeln ist nicht sprunghaft. Er hat sich nicht überlegt, ich sende meinen Sohn auf diese Erde, der wird die Welt verändern, er wird Menschen erlösen, erretten, er wird am Kreuz sterben. Und 7 Wochen später ist ihm eingefallen, ach, jetzt schicke ich den Heiligen Geist hinterher. Entschuldigt, dass ich das so salopp sage. Es war sein Plan. Es gehört zusammen. Und vieles, was im Neuen Testament steht, verstehen wir besser, wenn wir es im Licht des Alten Testaments sehen. Beginnen wir zum Beispiel mit Golgatha. Was geschieht dort auf Golgatha? Und unsere Gedanken gehen sofort ins Alte Testament zu den Opfern. Dort ist einer stellvertretend für uns gestorben. Das Lamm Gottes, welches der Sünde Welt wegträgt, wie Johannes sagt. Wenn wir an Golgatha denken, dann können wir das Passa nicht einfach weglassen. Das Passa erklärt uns, was dort geschehen ist. Stellvertretung. Der Herr Jesus stirbt an deiner und meiner Stelle. Und wenn wir unter der Deckung seines Blutes stehen, dann geht Gottes Gericht an uns vorbei. Wunderbar. Etwas Herrliches. Aus dem Grund, und ich glaube, das ist nicht zufällig gewählt, hat Gott Golgatha genau zu dem Zeitpunkt stattfinden lassen, wo die Menschheit damals in Jerusalem das Passa gefeiert hat. Es fiel aufeinander. Es war sogar ein großes Passa. Es gab immer wieder in gewissen Jahren große Passafeste. Es war nicht von ungefähr. Und Pfingsten fällt auch nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes zufällig auf einen anderen Tag, sondern genau auf Pfingsten. Wer weiß, was Pfingsten für ein Fest im Alten Testament ist? Die Gabe der Erstlingsfrüchte. Genau das ist es. Wie heißt der Tag noch? Das ist der griechische Begriff für Pfingsten. Es war das Fest der Wochen, 7 Wochen nach dem Passa. Oder Pentekoste, später im Griechischen. Und das waren die 50 Tage Pfingsten eben.
Was war das für ein Fest, was die Juden feierten? Es war sowas wie Erntedank. Die Erstlingsgaben wurden Gott gebracht. Erntedank hatte damals eine ganz andere Bedeutung wie heute. Wisst ihr, was an dem Tag noch passiert ist? Und warum gerade dort die Tage der Erstlingsgaben gefeiert wurden? Es war der Tag, an dem auf dem Sinai Gott das Gesetz gegeben hat. Es war der Tag, 3 Tage, nachdem Gott gesagt hatte, ich will euch als Volk haben. Oder am folgenden Tag. Also in den Vortagen hat er das gesagt. Kapitel 19, 2. Buch Mose. Und dann kommt Kapitel 20, die Gesetzgebung. Mose stellt dann die Worte Gottes dem Volk dar und sagt, Gott möchte, dass ihr sein Volk seid. Wenn ihr in seinen Wegen wandelt, wollt ihr? Dann sagen sie ja. Und dann versammelt er die Ältesten. Er selber geht nochmal auf den Berg. Und dann kommt die Gesetzgebung. Dieses Ereignis feiern die Juden heute noch an Pfingsten. Für die Juden ist die Gesetzgebung die größte Offenbarung Gottes. Und gerade an diesem Tag lässt Gott seinen Geist in dem Herzen und auf seine Jünger fallen, dort in Jerusalem, auf Menschen, die ihm gehören, die seine Erstlinge sind. Und der Heilige Geist kommt auf diese Erde. Merkt ihr, Pfingsten ist nicht irgendwas. Pfingsten ist nicht so eine Zugabe, damit wir Christen einen Tröster hier haben, nicht so allein sind, dass wir das Gefühl haben, Gott wirkt in uns. Nein, Pfingsten ist etwas Elementares. An Pfingsten offenbart sich Gott. 2-mal in der Weltgeschichte hat sich Gott den Menschen im Großen offenbart. Ganzen Völkern, nicht Einzelpersonen. Es war einmal auf dem Sinai, wo er zu dem ganzen Volk Israel, für das ganze Volk Israel sichtbar auf den Berg gekommen ist. Und es ging einher mit Sturm und Feuer. Und es war Furcht da. Und das 2. Mal, wo Gott für das Volk, für sein Volk, die ihm gehören, auf diese Erde kommt, war Pfingsten. Und dort geschah es auch mit Sturmbrausen. Und mit Feuer. Am Berg Sinai macht er deutlich, ihr gehört mir. Ihr seid mein Eigentum. Ihr seid meine Erstlinge. Und Pfingsten macht er durch seinen Geist deutlich, ihr gehört mir. Ich nehme Wohnung in euch. Ihr seid mein. Am Berg Sinai sagt er dem Volk Israel, so und so stelle ich mir vor, dass die, die mir gehören, leben sollen. Und er gibt das Gesetz. Und die Menschen haben es nicht halten können. Warum? Weil irdische Menschen göttliche Gedanken nicht ausleben können. Was geschieht Pfingsten? Pfingsten geschieht das, was wir in Hesekiel 11 lesen. Ich möchte 2 Verse lesen. Hesekiel 11, Vers 19 und 20. Es sind Verse aus dem Alten Testament, die geschrieben sind an Israel. Aber ich denke, dass es legitim ist, sie auf jeden neutestamentlichen Gläubigen zu beziehen. Da heißt es, ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen fleischernes Herz geben.
damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott legt seinen Geist in sein Volk auf dieser Erde, zu dem du und ich gehören dürfen. Am Sinai schrieb er sein Gesetz auf steinerne Tafel. Durch seinen Geist, den er vor 2000 Jahren seinen Jüngern gegeben hat, und nicht nur ihnen, sondern auch dir und mir, schreibt er seinen Willen in unsere Herzen. Und wir sind imstande, durch diesen Heiligen Geist in seinen Gedanken zu wandeln. Während die Gesetzgebung am Sinai Tod gebracht hat, Furcht gebracht hat, bringt die Gabe des Heiligen Geistes Leben. Am Sinai mussten die Menschen Abstand halten von Gott. Es durfte keiner herzunahmen. Und Pfingsten dürfen wir herzunahmen. Wir dürfen Gott nahe sein. Ja, Gott macht sich auf und nimmt in den Menschen Platz. Am Sinai haben die Leute nicht viel gesagt. Und hier, Pfingsten, rühmen sie die großen Taten Gottes. Am Sinai war Beklemmung und Enge da. Und hier in Jerusalem Weite und Freiheit. Es ist etwas Wunderbares, dass der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist. Dass dieser Heilige Geist eine Gabe Gottes ist, die in seinem Heilsplan vorgeschattet ist. Gerade durch dieses Ereignis am Sinai. Das hat mir einiges deutlich gemacht, was Gott eigentlich möchte. Er möchte uns beschenken. Er möchte sein Wort in unsere Herzen schreiben. Er möchte, ja, Menschen verändern. Aber die Gabe des Geistes hat nicht nur Auswirkungen für uns als Gläubige, sondern ich denke auch für die ganze Welt. In Lukas 49 steht ein Vers, in dem der Geist gar nicht direkt erwähnt wird. Aber ich denke, Lukas 12, Vers 49. Ich denke, dass diese Verse mit der Gabe des Heiligen Geistes zu tun haben. Da spricht der Herr Jesus zwar von Entzweiung und Gericht, aber er sagt vorneweg, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Ich glaube, dass diese Verse davon reden, dass der Heilige Geist auf diese Erde kommt und das Feuer des Evangeliums durch ihn und durch Menschen, in denen er wohnt, über diese Erde läuft. Dass es Gericht ist für die Menschen und dass es ein Gericht ist, was sie verstehen. Weil der Heilige Geist, weil Gott selber der ist, der gekommen ist. Ich werde hinterher noch ein wenig darauf eingehen. Aber ich möchte das hier schon erwähnen, damit es klar wird, der Heilige Geist ist nicht nur etwas für uns Gläubige, sondern der Heilige Geist erledigt in dieser Welt auch eine Aufgabe durch Gläubige. Wie wirkt der Heilige Geist an Gläubigen? Das ist der zweite Teil der Predigt. Was hast du und ich davon, dass Gott seinen Geist gesendet hat? Ich muss euch etwas zeigen. Wir Männer lieben doch Werkzeuge, oder? Werkzeuge sind wichtig, damit man sein Leben schafft. Ohne Werkzeug ist ein Mann aufgeschmissen. Bei Frauen ist das anders, die haben Küchengeräte. Aber Männer brauchen Werkzeuge. Ne? Und Werkzeuge braucht man, um Dinge zu tun. Manche Männer definieren sich durch Werkzeuge. Ich habe viele Werkzeuge. Aber bei manchen Werkzeugen ist es so, die schafft man sich an, legt sie in die Werkstatt und sagt, gut, dass ich sie habe. Und wie oft braucht man sie? Das hier ist so ein Werkzeug. Das ist ein Vielzahnschlüssel, also eine Knarrennuss für Schrauben mit Vielzahnköpfen. Früher habe ich das mal gebraucht und bin da hinterher gelaufen, weil das waren die Schrauben, mit denen die Zylinderköpfe bei Opel angezogen waren. Und wenn man eine Zylinderkopfdichtung wechseln musste, brauchte man so einen Schlüssel. Kein Mensch hatte damals so einen Schlüssel außer Fachwerkstätten. Man kam kaum dran. Und wenn man jemanden kannte, der einen so einen ausleihen konnte, da musste man fast den Personalausweis abgeben, damit ja der Schlüssel wieder kam. So rar war der. Mittlerweile kann man den Schlüssel in Schlüsselsätzen kaufen, sogar bei Norma. Ich habe so einen Schlüsselsatz gesehen, habe gedacht, ich muss direkt so einen Schlüsselsatz haben. Leg mir den in die Schublade. Vielleicht fahre ich ja nochmal Opel, vielleicht hat Opel noch die gleichen Schrauben. Muss man haben. Wisst ihr, wie oft ich ihn benutzt habe bisher? Richtig geraten. Kein einziges Mal. Ist der Heilige Geist für dich so ein Werkzeug Gottes, was er dir geschenkt hat? Ein Werkzeug, was man haben muss, über das man sich vielleicht sogar definiert, aber was man nie braucht? Wie denkst du über ihn? Wir Christen aus der Richtung der Brüdergemeinden haben ja so eine gewisse Pfingstphobie. Ne? Wir haben ja so ein bisschen Angst, nicht zu viel Heiliger Geist. Nüchtern, klar, Gottes Wort. Den Heiligen Geist, ja, den müssen wir haben, klar. Aber wie weit ist der in deinem und meinem Alltag zu finden? Es gibt auch andere Werkzeuge. Habe ich vor einer Zeit bekommen, geschenkt bekommen von meinem Junior. Wisst ihr, was das ist? Ja, das ist ein Schleifen. Proxon, ne? Das ist sowas wie Dremel. Ein Multifunktionstool. Das kann schleifen, bohren, fräsen, drehen, ach, alles Mögliche. Es gibt nichts, was du damit nicht machen kannst. Es gibt Leute, die machen damit Ausstellungsstücke für die Vater Unser Ausstellung. Was man damit alles machen kann. Wisst ihr, wie oft ich das hernehme? Höchst selten. Das ist für mich ein neues Werkzeug. Ich kenne das gar nicht so. Mein Sohn hat auch so eins, schon ein bisschen länger. Der nimmt es für alles Mögliche her. Diese Woche war er dabei und hat wieder ein Loch in ein Holz gemacht, um ein Uhrengehäuse aufzunehmen. Aber bei mir wird es kaum genutzt. Er sagt oft zu mir, du hast doch dieses Multifunktionstool, damit kannst du das viel leichter machen. Na, ich habe ein Stecheisen, ich habe einen Hammer, damit mache ich meine Löcher. Gehe ich vielleicht so mit dem Heiligen Geist um? Gott schenkt mir eine Gabe, die so wertvoll ist in meinem Leben, die so viel in mir bewirken kann, wie wir gleich sehen werden. Und wir nehmen sie nicht her. Wir haben sie. Ist immer gut, wenn man so ein Werkzeug hat. Aber nur wenn wir selber nicht mehr weiterkommen, dann nehmen wir es her. Was möchte Gott dir und mir schenken? Durch seine Gabe. Durch den Heiligen Geist. Ich werde jetzt mit euch einen Schnelldurchgang machen, das gesamte Neue Testament. Wer schnell blättern kann, möge die Stellen bitte mit aufschlagen. Wir werden sie gemeinsam lesen. Aber ich habe sie mir ausgedruckt und ich werde nicht immer so lange Zeit lassen, weil die Zeit schon eilt. Aber was der Heilige Geist für dich und mich bedeuten kann, ich denke, wir müssen einfach die Gebrauchsanleitung mal lesen. Wie bei so einem Multifunktionstool. Ich weiß gar nicht, was das alles kann. Ich lese die Gebrauchsanweisung und dann kann ich sehen, was es kann. Und Gott gibt uns Hinweise, wozu er uns seinen Geist schenkt. Und ich möchte mit dir jetzt in die Bibel schauen, was er uns gedacht hat, Gutes zu tun, indem sein Geist in uns Wohnung nimmt. Ich werde nicht alle Sachen erwähnen können. Dann würden wir heute Abend noch hier sitzen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns einige Dinge vor Augen halten. Als erstes möchte ich, dass wir Römer 8 aufschlagen. Haben wir heute Morgen schon mal getan. Fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Römer 8, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Der Heilige Geist ist Garant dafür, dass du Kind Gottes bist. Er ist das göttliche Leben in uns, heißt es hier. Nicht das fleischliche, sondern das geistliche Leben. Das macht er aus. Wir könnten auch sagen, göttliches Leben ist ewiges Leben. Er ist Garant, dass göttliches, ewiges Leben in uns ist. In 2. Korinther 5, Vers 5 heißt es, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Wenn wir schauen, was das für ein Pfand ist, was das für ein Berechtigungsschein ist, der Heilige Geist in uns, dann werden wir feststellen, es geht um unser himmlisches Erbe, um unsere ewige Zukunft, die wir durch ihn haben. Er ist das Unterpfand. Gott hat gesagt, damit du sicher sein kannst, damit du diese Hoffnung hast, die wir heute Morgen in der ersten Stunde gesehen haben, lasse ich einfach einen Teil von mir in dir wohnen. Und eins kannst du sicher sein. Wo ich bin, da ist Leben. Du kannst sicher sein, ich werde nicht vergessen, dass ein Teil von mir auf der Erde bleibt, während ich alles andere zu mir hole, was mir gehört. Das ist dein Unterpfand, deine Garantie, dass du mein bist. Aber der Heilige Geist ist nicht nur ein Geschenk in uns, sondern er wirkt auch in uns. Er ist nicht nur so ein Must-Have, weißt du, wie man so ein schönes Taschenmesser in der Tasche hat oder wie man einfach eine Brandlinguhr braucht oder was weiß ich, was wir heute alles brauchen. Früher waren es mal bei uns diese Esprit-Uhren oder wie hießen die, die man einfach haben musste. Heute muss man eine Steinuhr haben oder eine Holzuhr. Das gehört sich so. Und so braucht ein guter Christ auch den Heiligen Geist. Nein, er ist ein Werkzeug, was wirkt in dir und wir werden hinterher sehen, auch durch dich. Was bewirkt er denn in dir? Eine der Verse, an die ich mich am liebsten erinnere, ist Johannes 14, Vers 16. Das tut so gut, ne? Da heißt es, ich will den Vater bitten, der wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das Wort Beistand wird oft übersetzt mit Tröster. Der Jesus ist weg und der Heilige Geist nimmt Platz. Irgendeiner, genau der Hans, der war es, gestern Abend hat er gesagt zu mir, ich wäre gern dabei gewesen in Jerusalem. Hätte das gerne erlebt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir wären alle so Menschen, die gerne bei diesen ersten Ereignissen dabei gewesen wären. Wahrscheinlich sogar das Liebste mit unterwegs mit dem Herrn Jesus. Ihn erlebt. Und plötzlich ist der Jesus weg. Und dann, na wenigstens haben wir jetzt den Heiligen Geist, oder? Es ist zwar nicht der Herr Jesus selber, denken wir nicht oft so? Nein, der Heilige Geist, er ist der Beistand, das Beste, was Gott uns Menschen geben konnte. Menschen, in denen er Wohnung machen will. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Das klingt so ein bisschen wie die Begebenheit am Sinai. Gottes Worte wird der Heilige Geist dich und mich lehren. Er wird uns in die Wahrheit einführen. Nicht das, was man meint, sondern das, was wirklich ist. Weil er redet aus Gott. Er redet aus der Ewigkeit. Er kennt die Zukunft. Lass dich nicht irre machen. Frag nach dem Geist Gottes in dir. Und er wird dir die Wahrheit erklären. Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Willst du den Herrn Jesus besser kennenlernen? Dann gib dem Geist Gottes Raum in dir. Je mehr du ihn reden lässt in deinem Leben, je mehr wird er dir den Herrn Jesus groß machen. Johannes 16, Vers 8. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Im ersten Moment habe ich gedacht, zum Glück steht ja hier, er wird die Welt überführen von Sünde. Aber gehören du und ich nicht auch? Haben wir nicht auch zu dieser Welt gehört? Leben wir nicht in dieser Welt? Überführt er dich und mich auch von Sünde? Kennst du das, dass der Heilige Geist in deinem Leben redet? Vielleicht gehörst du zu denen, die, wo er nicht viel reden muss. Wir sind ja besser als die anderen. Hat der Heilige Geist dich in letzter Zeit schon mal auf Sünde aufmerksam gemacht? Hast du ihm Raum dazu gegeben? Ich habe diese Woche eine lustige Geschichte gelesen. Der Autor von Sherlock Holmes, der Erfinder von Sherlock Holmes und Dr. Watson, war ein rechter Spaßvogel. Der hat ja Anfang 1900 da gelebt. Und damals hat man keine SMS geschickt, sondern Telegramme. Und er hat an 12 hochgestellte Männer aus Wirtschaft und Politik einfach ein Telegramm geschickt. Ohne Absender und an alle das Gleiche und hat geschrieben, es ist alles aufgeflogen, stopp, schnell fliehen, stopp. Das war alles. Unverzüglich haben alle 12 das Land verlassen. Welches Telegramm schreibt dir der Heilige Geist? Wie reagierst du? Ach, alles nicht so schlimm. Hab keine Sünde. Wir alle haben Dreck am Stecken. Und wie gut, dass sein Geist redet und uns überführt von Sünde. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Auch wenn du und ich Dreck am Stecken haben. Auch wenn du und ich vom Heiligen Geist angemahnt werden, ist er doch der, der auch sagt, du bist Gottes Kind. Du kannst ruhig sein. Die Frage der Schuld ist geklärt. Es gibt jemand, der an deiner Stelle ins Gericht gegangen ist. Nicht nur im Römerbrief und Johannesevangelium findet man Wahrheiten über den Heiligen Geist. Titus 3, Vers 5. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Deine Errettung, meine Errettung, ja, dafür musste der Herr Jesus sterben. Aber nicht nur der Herr Jesus wirkt daran mit, sondern auch der Heilige Geist, der uns erneuert. 2. Timotheus 1, Vers 14. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dranbleiben, bewahrt bleiben durch den Heiligen Geist. Das anvertraute Gut, das Wort Gottes, das, was dein und mein Leben prägt, nicht verlieren. Dafür arbeitet der Heilige Geist in dir und mir. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich hätte fast gesagt, der Heilige Geist ist nicht nur Arbeiter in uns, sondern er feiert auch mit uns. Er schenkt Freude und Frieden. Er bereichert. Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Könnte das vielleicht ein Bild für den Heiligen Geist sein, der in dir und mir den Lebensdurst stillt? Er ist auf jeden Fall der, der uns leitet. Römer 8, Vers 14 nochmal. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Aber er hat noch eine ganz wichtige Aufgabe, die mir sehr, sehr wichtig ist. Er ist der, der uns in das Bild Christi verändert. Er ist der, der dafür sorgt, dass du und ich die Errettung unserer Seelen davontragen. Jetzt klingelt bei den Leuten, die im Hauskreis für Ehe und Familie sind, wahrscheinlich die Ohren. Errettung eurer Seelen. Dafür ist der Heilige Geist zuständig. Er ist der, der dafür sorgt, dass deine und meine Seele den Herrn Jesus widerspiegeln. Es geht nicht um die ewige Rettung im Himmel, sondern um das Gelingen unseres Lebens, dahin zu kommen, Frieden und Ruhe im Herrn Jesus zu erleben, wie es im Petrusbrief heißt, der Seelenseligkeit zu erlangen. Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit dem unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Gottes Geist verändert dich und mich in das Bild unseres Herrn Jesus. Was bist du? Bist du Christ? Christ ist ein Schimpfwort. Wenn man mal in die Apostelgeschichte schaut, ich glaube Kapitel 11 ist es, da heißt es, dass die Christen oder die Gläubigen in Antiochia, da ist Kapitel 8, ne, als erste Christen genannt wurden. Gläubiger bist du schnell, Wiedergeborener bist du sofort, in einem Nu. Aber Christ, wisst ihr, was es bedeutet? Es war ein Schimpfwort. Da haben die Leute auf der Straße gesagt, schau mal, da läuft schon wieder so ein kleiner Christus. Ein Abbild von dem Herrn Jesus Christus. Sieht man das in dir und mir? Bist du in sein Bild verändert? Lässt du seinen Geist in dir wirken? Darf er ein Werkzeug sein, was hergenommen wird?
was wirken darf? Oder sagt man, ich lebe mein Leben allein? So viel Platz braucht der Heilige Geist nicht in mir. Ich kriege das ganz gut selbst in den Griff. Kriegen wir es wirklich? Wie schwach sind wir oft? Aber der Heilige Geist ist auch der, der uns stärken möchte. Epheser 3, Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Heute Morgen hat mich einer gefragt, wie geht's dir? Ich habe gesagt, so lala. Liegt's vielleicht daran, dass sein Geist viel zu wenig in meinem Leben wirken darf? Dass viel zu viel Gunnar in Aktion ist und viel zu wenig Geist Gottes? Er möchte mich stärken am inneren Menschen. 1. Korinther 2, Vers 10. Er offenbart uns Gottes Geheimnisse. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wenn du jemanden kennenlernen willst, der Gott wirklich versteht, der Gott wirklich kennt, dann such ihn nicht unter den Menschen. Such ihn auch nicht im Bücherregal, obwohl Bücher lesen ganz, ganz wertvoll ist. Ich möchte niemals sagen, lest wenig Bücher, es reicht die Bibel zu lesen. Nein, wir haben eine Wolke von Zeugen und viele haben ihre Gedanken in Büchern niedergeschrieben. Aber wenn du zur Quelle gehen willst, dann lass den Geist Gottes zu dir reden. Er erforscht alles. Er kennt die Welt. Er weiß, wie es läuft. Und er kennt Gott. Und diesen Geist hat Gott in dein und mein Herz gesendet. Man kann die Liste noch fortsetzen, aber ich möchte zum Schluss noch eine Sache erwähnen, die, denke ich, nicht fehlen darf. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschtheit. Frucht des Geistes in deinem Leben. Kennt jeder, ne? Sind es alle Früchte? Es gibt noch eine Stelle in der Bibel, wo die Frucht des Geistes genannt wird. Kennt einer die? Galater 5 kennt jeder. Ist ganz leicht zu merken. Epheser 5, Vers 9. Epheser 5, Vers 9. Ich glaube, es sind 9 Früchte des Heiligen Geistes. Die einen stehen in Galater 5, die anderen in Epheser. Und die 9 haben wir von der Anzahl der Früchte. Epheser 5, Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn du bisher 5 Früchte in deinem Lebensfruchtkorb hattest, wünsch dir heute noch 3 dazu. Und zwar reichlich. Alle diese Wirkungen des Heiligen Geistes in den Jüngern, in Menschen, die dem Herrn Jesus nachfolgen, wurden schlagartig sichtbar. An Pfingsten. Menschen, die durch den Heiligen Geist verändert waren, stehen in Jerusalem auf der Bühne, auf dem Marktplatz und verkünden die großen Taten Gottes. Menschen, die sich vorher in Häusern verbarrikadiert haben. Menschen, die keine Fremdsprache gelernt haben. Menschen, die nicht Theologie studiert haben, stehen da und belehren das Volk. Es wird sichtbar, in denen ist irgendwas passiert. Das kann nicht so irgendeiner sich selbst antrainieren. Das geht nicht mit ein bisschen Selbstdisziplin, ein bisschen Askese oder ein bisschen Klosterbesuch. Da ist Veränderung, da ist Kraft, da ist ein Wunder geschehen.
Und diese Menschen verändern seitdem die Welt. Nicht nur in ihnen wirkt der Geist Gottes, sondern auch durch sie. Man sah ihnen an. Gott hat gewirkt an ihnen. Sieht man das an dir und mir? Sind wir solche Menschen? Ich möchte eine Warnung aussprechen. Wage es niemals, ohne das Wirken des Geistes Gottes, dich auf den Marktplatz zu stellen und die Taten Gottes zu verkündigen. Du bist peinlich. Du wirst peinlich sein. Das, was du erzählen wirst, wird eine Majestätsbeleidigung Gottes sein. Das, was die Jünger getan haben, kann man nur, wenn Gottes Geist in einem Raum hat. Wenn er uns verändert, wenn er der ist, der die Welt überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Versuch es niemals aus eigener Kraft. Es ist peinlich. Aus diesem Grund werden wir gleich im Schluss noch darüber nachdenken. Wie schaffen wir es, dass Gottes Geist uns genauso verändert wie damals die Jünger, damit unser Zeugnis, unser Auftrag in der Welt wirklich getan wird. Ich möchte kurz auf diesen Auftrag eingehen, der dritte Teil der Predigt. Ich werde es nicht allzu lang machen. Ich habe eben den Vers aus Lukas 12, 49 vorgelesen. Ich möchte ihn nochmal lesen und den Vers 50 dazu. Da heißt es, ich bin gekommen, mein Feuer auf die Erde zu bringen. Wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Man kann die Verse auch anders auslegen, ich weiß es. Aber Gottes Wort hat sie sehr allgemein hier aufgeschrieben und lässt, glaube ich, einen großen Raum. Und ich möchte diesen Raum so füllen. Die Taufe ist doch sicher ein Bild für das, was unser Herr Jesus gelitten hat am Kreuz. Er hat sich taufen lassen, er ist untergetaucht in den Tod an deiner und meiner Stelle. Aber er hat auch ein Feuer im Gepäck und das möchte er auf die Erde bringen. Sein Evangelium, das er durch seinen Geist auf dieser Erde verkündigen möchte. Ich finde es so schön, dass hier steht, er möchte das Feuer auf die Erde bringen. Gott selber. Genauso wie Gott selber die Taufe an sich hat vollziehen lassen, will er das Feuer entzünden. Er hat seinen Heiligen Geist gegeben. Interessant, mit Feuerflammen ist er auf die Menschen gekommen. Da ist dieses Feuer wieder. Und er läuft. Und mit ihm läuft das Evangelium wie eine Brandstiftung über diese Erde. Ja, es bringt auch Entzweiung. Ja, es bringt auch Krieg, wie die weiteren Verse zeigen. Ja, es bringt wirklich Spaltung und Unfrieden in Familien. Aber es ist das Feuer, was überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Es ist das Feuer, was in dieser Gnadenzeit brennt, durch den Gott selber Menschen anrührt und sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieses Evangelium möchte durch mich, dich und mich laufen. Es ist durch jemanden gelaufen, der Paulus hieß, der Apostel Paulus. Und er schreibt im 1. Thessalonicher 1, Vers 5, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde aus dem ersten Korintherbrief gelesen. Da ist auch dieses gewesen, dieses einfache, nicht überredende Weisheit, sondern Evangelium aus Gottes Kraft. Hier steht, aus dem Heiligen Geist. Versuch nie, das Evangelium nur mit klugen Worten weiterzugeben. Lass Gottes Geist in dir Raum, damit es mit Kraft geschieht, damit Menschen verändert werden. Zu Pfingsten vor 2000 Jahren kam durch die Wirkungen des Heiligen Geistes in den Jüngern tausende Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und die Gemeinde Christi, zu der wir uns auch heute zählen, ist an diesem Tag entstanden, sagen wir. Die Geburtsstunde der Gemeinde ist Pfingsten nämlich ebenfalls. Wodurch? Geboren aus dem Geist. Geboren durch das Wirken des Heiligen Geistes. Damals war der Geist Gottes mächtig und seine Kraft und seine Taten waren einfach nicht zu verbergen. Der Auftrag, den Gott seinen Jüngern gegeben hat, ist durch das Wirken des Geistes, ich sage das in aller Bescheidenheit, aber fast wie von alleine geschehen. Wo der Geist ist, ist Kraft. Und da geschieht was. Geben wir ihm doch Raum. Lassen wir ihn uns doch verändern in das Bild des Herrn Jesus. Eigentlich ist alles, was die Menschen dort in Jerusalem an den Jüngern gesehen hat, haben nichts anderes als, boah, die sind irgendwie wie Jesus. Die reden vollmächtig. Die sind nicht mehr ängstlich. Die haben keine Menschenfurcht. Der Geist Gottes redet durch sie. War das nicht bei unserem Herrn dasselbe? Ich komme zum Schluss. Wären wir in unserem Glauben in dieser Welt auf uns alleine gestellt und hätten vielleicht auch noch die Bibel, was wunderbar wäre, wir wären schon arm dran, oder? Wenn wir auf unsere Kraft, auf das, was wir können, angewiesen wären. Aber Gott schenkt uns seinen Geist. Er ist ein wunderbares Geschenk, ein Unterpfand. Er ist schon ein Teil unseres Erbes im Himmel. Er ist unsere Weisheit, unsere Kraft. Aber er ist auch der, der in uns wirkt. Er ist der, der uns verändert. Und der durch uns dieses Feuer, was der Jesus auf die Erde bringen wollte, auf dieser Erde weiterlaufen lässt. Wie kommt es, dass wir manchmal so erfolglos sind? Habt ihr den Eindruck, wir als Gemeinde Grassau sind so ein Wirbelwind und Feuer Gottes im letzten Jahr gewesen? Was sind unsere großen Errungenschaften? Was hat Gott durch uns wirken können? Haben wir vielleicht zu viel selbst getan? Haben wir zu viel in eigener Kraft gewirkt? Erlaubt mir einfach diese Frage. Heute ist Pfingsten. Wir reden heute über den Heiligen Geist. Ich möchte niemanden anklagen. Ich möchte nicht sagen, du und du und du hast was falsch gemacht. Sondern sagen wir doch wir. Der Heilige Geist möchte heute Morgen dich und mich erinnern. Er möchte uns überführen. Da was? Als ich mit Epps und Hans vor der Ausstellung am Freitagabend gesessen habe, wir haben, Freitagabend war es, nicht gestern, sondern Freitagabend, und wir haben über die Predigt schon so ein bisschen nachgedacht, haben wir gesagt, eigentlich müssten wir uns nicht gegenseitig fragen, wie geht's dir? Sondern wir müssten fragen, wie viel Prozent? Nicht, hast du was getrunken? Versteht mich nicht falsch. Sondern die Frage ist, wie viel Prozent von deinem Leben, von deinem Herzen, darf der Heilige Geist heute ausfüllen? Was bist du für ein Typ? 60? 75? 85? 90? Wir wollen ja auch nicht ganz vorne in der ersten Reihe immer sitzen, oder? Gott möchte, dass du ein 100%-Typ bist. In Thessalonicher, im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 19, ermahnt der Apostel Paulus, dämpft den Geist nicht, drück ihn nicht nieder. Drück ihn nicht nieder. Und an die Epheser schreibt er, ich übersetze jetzt frei nach meinen Worten, sorgt, dass nicht Prozente in euch sind, hochprozentiges, sondern werdet voll Geist. Epheser 5, Vers 18 heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Das wird dich retten. Das wird dir helfen, dass deine Seele gesund wird. Für deinen Geist, für deinen Leib, der Jesus ist gestorben. Du kommst in den Himmel. Keine Frage, macht keine Fragezeichen hinter. Aber was läuft mit deiner Seele ab? Bist du geistlich gesund? Lebst du der Seelenseligkeit? Wirkt Gott durch dich? Sind wir lebendige Zeugnisse seiner Kraft und Auferstehung in Grassau als Gemeinde? Die Frage können wir nur beantworten, wenn wir uns eingestehen und ehrlich prüfen, wie viel Prozent hast du? Bist du Vollgeistes? Da ist 100% gemeint. Werde Vollgeist. Dämpf ihn nicht, drück ihn nicht runter. Wir haben heute Pfingsten. Und erlaubt mir diese peinlichen Fragen. Ich möchte mir selber sie stellen. Lass uns daran arbeiten. Lass wir vielleicht alle Schwierigkeiten, alle Nöte, alle Frustration beiseite räumen. Alles, was uns so auch als Gemeinde niederdrückt. Lass uns aufschauen auf unseren Herrn Jesus. Und lasst uns dem Heiligen Geist Raum geben, damit er uns verändert, indem dass wir den Herrn Jesus anschauen und so werden wie er. Ich glaube, wir brauchen keine großen Gebetsversammlungen und müssen den Heiligen Geist bitten, doch in uns Wohnung zu nehmen. Der Jesus selbst sagt, schon alles geschehen. Ich habe ihn euch gesandt. Ihr habt den. Ihr seid versiegelt, ihr habt ihn. Aber leg ihn nicht in die Werkzeugkiste und versuch dein Leben selber zu leben. Und sagst, brauche ich nicht, ich komme ganz gut so klar. Wunder dich nicht, wenn dein Leben jämmerlich ist. Und wundern wir uns nicht, wenn unser Zeugnis weit entfernt ist von dem, was damals vor 2000 Jahren in Jerusalem die erste Gemeinde erlebte. Amen.